Doppel und Oranje. Rustikale Brandenburger Herzlichkeit trifft königliche Pracht mit niederländischen Wurzeln. Oranienburg gilt als das nördliche Tor zwischen Berlin und der Mark Brandenburg. Als Bürgermeister lade ich Sie zu einer Reise durch diese spannende Stadt ein, die auf eine sehr ambivalente Geschichte zwischen Toleranz und Totalität zurückschaut. Wir blicken aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn und sowieso über den Tellerrand hinaus. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alles Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Leonore Bellotti. Leonore Bellotti war Inhaftierte des sowjetischen Speziallagers Nummer 7 in Sachsenhausen. Auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers Sachsenhausen waren zwischen 1945 und 1950 etwa 60.000 Menschen inhaftiert, von denen 12.000 nicht überlebten. Die historische Aufarbeitung dieser Zeit ist noch immer nicht sehr fortgeschritten und ist von sehr kontroversen und emotionalen Debatten geprägt. Leider gibt es kaum noch Zeitzeugen. Umso mehr war ich von Leonore Bellotti beeindruckt, als ich sie bei einem sehr berührenden Vortrag kennenlernen durfte. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Leonore Bellotti. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Frau Bellotti. Wir sind heute hier in Oranienburg, in der Stadtbibliothek, in einem schönen kleinen Raum und machen hier eine Podcast-Aufnahme. Und heute ist, wenn ich mich recht erinnere, der 21. November 2023. Sie sind mit Oranienburg vertraut, aber aus einer Zeit, die lange hinter uns liegt. Sie leben heute in Berlin, richtig?
Ja, das ist richtig. Aber ob ich mit Oranienburg vertraut bin, ich wusste gar nicht, dass ich in Oranienburg bin, als ich hier im KZ war. Wir wussten gar nicht, wo wir sind.
Sie wussten nicht mal, an welchem Ort Sie sind?
Naja, das ist jetzt lange her. Es kann sein, dass wir das dann durch die russischen Posten uns das erzählt wurde, aber im Allgemeinen waren wir ohne Verbindung nach draußen.
Ich würde gerne mal als erstes, weil es ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Und man muss den Zuhörern erstmal erklären, worüber reden wir eigentlich. Deswegen würde ich mal versuchen, erstmal zu erklären, was bedeutet das eigentlich. Und Sie dürfen mich jederzeit korrigieren und überfahren und ergänzen. Aber ich glaube, das in dem Fall ist wirklich hilfreich, weil Oranienburg ist eine sehr belastete, historisch belastete Stadt.
Ja.
Und hier war zum Beispiel das erste Konzentrationslager von Brandenburg-Preußen. Das wurde 1933 errichtet in der Berliner Straße. 1936 kam dazu noch ein neues Konzentrationslager. Es hatte auch eine ganz andere Qualität. Das war das KZ Sachsenhausen. Das war ein Modell- und Ausbildungslager, und zwar Modelllager für die späteren Vernichtungslager. Also hier in Oranienburg wurde geübt, Menschenvernichtungsfabriken zu bauen. So hart muss man das sagen. Die Zeit ging vorbei. Über die reden wir hier nur am Rand. Der Krieg war vorbei, aber damit war der Terror noch nicht vorbei. Danach haben wir uns in der zukünftigen DDR bewegt und in einer sowjetischen Besatzungszone, die geprägt war vom Stalinismus. Und in der Zeit ist das sowjetische Speziallager Nummer 7 entstanden, das später umbenannt wurde. Und es war das größte Speziallager überhaupt von 10 Speziallagern, die es gab. Habe ich gerade alles nochmal nachgelesen. Und was es so schwierig macht, über diesen Ort zu sprechen, ist einerseits, es war genau auf dem Gelände des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Also es sind ein Ort, der durch zwei verschiedene historische Ereignisse erschüttert wurde und wo viel Leid entstanden ist. Der zweite Punkt, weswegen Historiker, Akademiker, schlaue Menschen auch viel streiten, ist die Frage, wie man Schuld und Leid aufwiegen kann. Das kann man nicht wirklich. Also Leid ist vorher passiert, Leid ist danach passiert. Es haben nach 45 haben Menschen waren dort inhaftiert ohne einen rechtsstaatlichen Prozess. Das ist aber, man muss es auch sagen, es waren auch viele Kriegsverbrecher dazu, die dort inhaftiert waren.
Das macht es nicht weniger schlimm, was dort passiert ist. Und man muss auch dazu sagen, es waren eben nicht nur Kriegsverbrecher oder SS, SA-Angehörige, es waren auch politische Gegner oder Leute, die einfach Pech gehabt haben in irgendeiner Weise. Und für die Menschen ist es umso mehr, dass man das nicht relativieren darf, das Leid, was passiert ist. Ich hatte schon gesagt, 12.000 Menschen sind gestorben. Also es war aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und das ist ein Ort, den Sie erlebt haben, der in dem Herzen der Oranienburger auch verwurzelt ist, wobei man auch zugeben muss, die Aufmerksamkeit der Oranienburger ist eher in der Zeit bis 45, dass es danach noch weiterging, ist vielen gar nicht so klar. Und dass es danach auch noch ein schrecklicher Ort war, ist vielen nicht klar. Und deswegen finde ich es umso wichtiger zu erklären, was dort passiert ist. Es gibt ein Museum heute, die Stiftung Preußische Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die ist quasi die Dachgesellschaft, die sich die Geschichte unter anderem dieses Ortes aufarbeitet und die auch beide Seiten dieses Ortes, KZ Sachsenhausen und sowjetisches Speziallagers, erklärt. Und dort habe ich sie bei einem Festakt vor wenigen Wochen getroffen, und zwar 30 Jahre Stiftung Brandenburgische Gedenkstätte. Und ich war sehr bewegt davon, überhaupt einen Zeitzeugen aus der Zeit zu erleben und auch die Art und Weise, was sie erzählt haben, wie sie es erzählt haben. Und deswegen möchte ich Sie bitten, uns, die wir das nur aus bestenfalls aus Büchern kennen oder vielleicht den Ort schon vergessen haben, zu vermitteln mit ihren eigenen Erfahrungen, was ist hier in dieser Stadt oder am Rande dieser Stadt damals passiert. Das ist jetzt ein bisschen erschlagen. Darf ich vielleicht erst mal fragen, wenn ich das fragen darf, wann sind Sie geboren?
Wann ich geboren bin?
Ja, das ist ja ganz wichtig eigentlich.
Ich bin geboren 1925, am 26. Juni, und das ist genau der Tag meiner Verhaftung.
Dann darf ich jetzt mal erstmal feststellen, Sie sind 98 Jahre alt.
Ja.
Das merkt man nicht, wenn man Ihnen gegenüber sitzt.
Naja, ich merke es schon. Aber trotzdem fühle ich mich nicht alt. Aber ich merke so, ja, die Jahre, das ist ja ganz klar.
Ja, ich auch. Ich bin aber erst 44.
Naja, ja.
wo kommen Sie her?
Ich komme aus Ostpreußen, aus Königsberg. Heute ist es Kaliningrad. Und wir waren ja nun wirklich etwas entfernt vom übrigen Reich. Nicht? Also zu uns hat man immer Kinder evakuiert, die in Bomben geschädigten oder wie sagt man, bombenunsicheren Städten lebten. Wir lebten eigentlich doch im Krieg ziemlich normal weiter. Das Leben ging, ja. Und dann kam das bittere Ende. Nicht? Wir mussten dann fliehen und haben ja auch unsere Heimat verloren. Und so bin ich als 19-Jährige im Januar 1945 mit dem Schiff bis Wienerwerda gefahren. Mein Vater blieb in Königsberg, er war Arzt dort, der blieb dort. Und meine Mutter war mit meiner ältesten Schwester und der Enkel schon vorher nach Pommern evakuiert worden. Naja, und ich war kriegsdienstverpflichtet in Königsberg. Ich hatte schon zwei Semester studiert und dann wurde man kriegsdienstverpflichtet. Da habe ich auf der Schichau-Werft in einem Ingenieurbüro, das heißt gearbeitet. Ich sollte eine Zweitregistratur herstellen. Ich meine, der Krieg war zu Ende, er war verloren. So, und da waren...
Wir waren etwa 20 Jahre, 45 sind wir jetzt. Sie waren etwa 20 Jahre, wir sind 1945.
Naja, ich war dann noch 19, nicht? Im Sommer wurde ich dann 20. Und was habe ich da gemacht? Also ich hatte ja die Registratur eben unter mir, die Materialausgabe, es kam also es waren, was waren denn es eigentlich? Ingenieure aus Belgien, aus Holland, aus Frankreich. Ich habe nie begriffen, waren die da freiwillig? Also auf jeden Fall konnte sich frei in Königsberg bewegen auch. Aber ich sollte nicht so weiter Kontakt zu ihnen aufnehmen. Das war ein bisschen schwierig, weil die ja zu mir ins Büro kamen und dann Materialsichter holten, Stifte oder was weiß ich. Und man kam natürlich ins Gespräch, wurde dann auch ein paar Mal ermahnt, reden Sie nicht da so viel, machen Sie das nicht und so. Naja, und dann eines Tages sagte dann mein Chef, Sie können morgen weg. Ich schicke meine Frau mit meiner kleinen Tochter morgen jetzt schon weg und Sie können auch mit. Ich lasse Sie jetzt frei. Und das habe ich dann gemacht. Da bin ich dann mit einem Schiff, ja, wir waren in einem Konvoi und fuhren mit in Begleitung von Minensuchschiffen fuhren wir dann bis Wienerwölde. Waren vielleicht so zwei, drei Tage unterwegs. Und von da aus bin ich dann eben mit dem Zug, wenn einer fuhr, in Etappen nach Thüringen gefahren, wo Freunde meiner Eltern herstammten, die Frau jedenfalls, und da wollte ich erst mal mich aufhalten.
War Ihnen damals bewusst, dass Sie wahrscheinlich nie wieder wohnen werden in Ihrer Heimat?
Also ich kann dazu nur sagen, entweder war ich naiv oder die Stimmung war überhaupt so. Ich hatte ein Köfferchen gepackt und da hatte ich unter anderem, ja, was nimmt man da mit? Ich muss mein Tagebuch mitgenommen haben, denn das habe ich noch. Und ich nahm zwei Schallplatten mit, die ich so wunderbar fand, mit Broadway-Melodien, die damals verpönt und verboten waren. Und ich dachte auch, ich käme ja irgendwann wieder zurück.
Wo haben Sie die Schallplatte hergehabt? Das kann ich mir vorstellen.
Ich habe an die Wunderwaffe geglaubt. Ja. Es wurde uns ja erzählt, es gibt die Wunderwaffe und die ist fast bereit und so weiter. Also, naja, gut.
Also, darf ich noch mal eins fragen? Also ist vielleicht jetzt nicht die wichtigste Frage, aber wie kommt man in eine Broadway-Platte? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das verpönt war damals.
Ich habe das jetzt nicht verstanden.
Woher Sie die Platte hatten?
Ja, die hatte meine Schwester, die war 12 Jahre älter, die hatte die irgendwie von irgendeinem, der in Russland Feldzug gewesen, in Frankreich gewesen war, der hatte da die Platten mitgebracht, zwei Schallplatten mit wunderbaren Broadway-Melodien und die, ja, die spielten wir dann zu Hause und wir waren ja immer so ein bisschen, machten so, was wir wollten. Und war verpönt, ne? Durfte man ja nicht.
Sie waren junge Mädchen auch.
Ja, es war ja alles sanfter Mann damals, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nahm ich die mit. Nie mehr gehört. Ich habe gar kein Grammophon. Ich habe wahrscheinlich an russische Offiziere dann verkauft oder gegen Lebensmittel eingetauscht, kann sein. Ja, naja, und dann kam ich da in Sondershausen an, bei diesen Freunden meiner Eltern. Und da war ich dann eine ganze Weile. Und dann schrieb ja auch meine Mutter noch aus Pommern. Das war so eine Sammeladresse, die wir hatten. Das hatten alle Leute, hatten irgendwo Adressen, wo man eben dann hinschreiben konnte und dann, dass man wieder zusammenfand. Und naja, dann ging das so, kam ja dauernd Fliegeralarm, es war auch der Angriff dann auf Dresden, den war ja, weiß ich nicht, 12. oder 13. Februar, da war ich ja schon da. Und wenn Fliegeralarm kam, gingen die anderen gar nicht in den Keller, aber ich zog mich immer an und ging dann in einen Luftschutzkeller im Nebenhaus und da traf man dann auch so andere, die dann auch nachts aufstanden, es waren eher jüngere Leute, die sagten, ne, besser man geht in den Keller. Und dann lernte ich dann auch einen Mann kennen, einen jungen Mann. Na jedenfalls, ich bekam dann von meiner Mutter Post, die war inzwischen dann in der Nähe von Schwerin gelandet, auf einem Gut. Und da sagte ich, ich muss jetzt dahin, ich will jetzt wieder zu meiner Mutter. Und ich werde ihr mit dem Fahrrad losfahren. Und da sagte dieser junge Mann, ich begleite sie. Weshalb er das macht, kann ich nicht sagen. Wir sitzen uns, meiner Meinung nach war er auch verheiratet. Und wir fuhren wirklich mit dem Fahrrad los. Und inzwischen war ja alles schon auf dem Rückzug, die Wehrmacht. Also es kam uns entgegen Wehrmachtsfahrzeuge, es kam dann auch Flieger, dann sprang man in den Straßengraben und duckte sich da. Und wir haben auch irgendwo übernachtet im Harz. Da waren viele Leute, die da auf der Erde lagen, schief. Und da hieß es, und das ist jetzt vielleicht ganz interessant, da hieß es, oh, das Konzentrationslager, ich weiß nicht, was da in der Nähe ist, das ist Buchenwald, ne? Ist frei und die sind jetzt alle frei. Da haben wir Angst gehabt. Wir haben gedacht, das sind Verbrecher. Das glaubt einem nur keiner mehr. Oh Gott, was war, die armen Gestalten da, diese Bauern, ja, vor denen hatten wir Angst. Ich habe nie einen gesehen. Naja, wir fuhren dann weiter und dann auf freier Strecke sagte dieser Herr, wir haben auch noch mal irgendwo übernachtet, also jedenfalls sagte er, wissen Sie, ich fahre jetzt zurück. Sie wissen ja jetzt weiter und so weiter, haben wir uns verabschiedet, der fuhr zurück nach Sondershausen und ich fuhr in Richtung Magdeburg. Habe dann bei ganz fremden Leuten übernachtet, habe da das anstehen lassen und bin dann zum Bahnhof am nächsten Tag. Bahnhof ist ja immer ein bisschen gefährlich, nicht? Was Luftangriffe angeht. Also dieser Zug, der da stand, der füllte sich zum Schluss, wurden Kinder durch Fenster reingehoben. Und als wir da irgendwie drin waren, kam Fliegeralarm. Ich glaube, wir sind wieder ausgestiegen, ich weiß es nicht mehr. Man fuhr dann in Etappen in Richtung Schwerin, oder? Also der muss dann wieder umsteigen. Ich habe manchmal außen am Zug, zwischen den einzelnen Waggons, da waren ja so Griffe dann auch raus. Da habe ich auch mal so gestanden, den Koffer hier mit den Knien angedrückt, dann fuhr man wieder ein Stück, dann stieg man wieder aus. Also ich bin ebenfalls bei meiner Mutter und bei meiner Schwester angekommen auf diesem Gut. Und da waren wir da in einem Zimmer. Naja, da hat man dann aufs Kriegsende gewartet, sofern man irgendwas erfuhr. Dann kamen die Amerikaner zuerst. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt Schwarze gesehen habe. Es waren fast alles Schwarze. Wir haben mit Stahlhelm und so und auf ihren Kaugummi und waren ja nicht unfreundlich und so weiter. Es passierte weiter nichts. Und dann bin ich von da aus, ach so, das kam eine Berliner Schauspielerin dazu uns, die war dann bei uns, die sagte, ich muss jetzt aber nach Schwerin, ich will doch wieder zum Theater und so weiter. Da sagte ich, da gehe ich mit. Also ich staune heute, dass ich auch so mutig war. Eigentlich war ich ein schüchternes Mädchen. Also ich denke, sie wäre nach Schwerin gekommen.
Das war der Impuls, also war eigentlich so eine Art Zufälle, dass sie hingekommen sind, wo sie hingekommen sind. Und
naja, also jedenfalls, sie sagte, ich gehe nach Schwerin und über dem einen Zimmer da. Also jedenfalls, ich bin mit der mit, wie wir da weitergekommen sind, auch bestimmt nicht mit dem Zug.
Aber weil sie ihnen so sympathisch war oder imponiert hat und dann dachten sie, das, die begleite ich.
Ich dachte dann, irgendwie, was machst du jetzt? Du kannst ja nicht ewig hier sitzen.
Ja.
Und in Schwerin, die kam auch gleich ans Theater. Es ging also da war das schon Kriegsende. Naja, wahrscheinlich. Also jedenfalls habe ich dann in einem Hotel da übernachtet und fing da an zu kellnern. Ja, irgendwas musste man ja machen und so weiter. Und ich muss dazu sagen, also ich hatte ja noch nie gearbeitet in dem Sinne, ne? Und da traf man da auch viele Flüchtlinge, auch aus Königsberg. Zum Beispiel mein Tanzlehrer mit Frau, die erschienen da plötzlich auch. Und dann habe ich da gekellnert. Es gab nur drei Gerichte. Kohlrabi Eintopf, Kohlrabi mit Kartoffeln und Kohlrabi mit Kartoffeln und ein Klops. Also diese drei Sachen gab es wohl. Ich glaube, es gab auch noch Lebensmittel bei, ja, insofern. Und dann, ich war eigentlich ganz, ich habe mittags und abends gekellert und ich war eigentlich auch ganz stolz, weil ich Geld verdiente. Ich habe im Monat 600 Mark verdient. Ich habe am Tag 20 Mark verdient. Durch, ich weiß nicht, ob ich diese 10% aufschlagen durfte und dann natürlich auch ein bisschen trinken begann, wenn es auch zit. Also jedenfalls, ich hatte jeden Tag so 20 Mark und fand das ganz toll. Und dann muss ich jetzt mal überlegen, ob meine Mutter dann schon... Nein, dann kam der Wechsel zur russischen Besatzung.
Wir sind immer noch 45, das ist alles 45, ne?
45 im Mai. Mhm. Man muss ja nach Kriegsende. Mhm. Und ja, das war auch ganz interessant. Also dann war ja 2 Stunden, durfte niemand raus, Tonstille. Und wir guckten so durch die Kampfstelle. Und dann hörte man plötzlich, kam auch eine Panne geworden. Es war ja keine Kampftruppe, jetzt kam die Besatzungstruppe. Also wird eine Panne geworden, da waren die Pferdetrappen, hinten hängen die Kochtöpfe dran und so weiter. Und so. Also die Russen, die dann kamen, die waren ganz harmlos. Wir haben überhaupt nie mehr Angst davon gehabt. Wir hatten Respekt auch vor den, sagen wir mal, Offizieren und so, aber man musste nicht mehr Angst haben. Ja. Und dann kam auch meine Mutter und mit meiner Schwester und so weiter, wohnten auch erstmal im Hotel. Jede Nacht kam Kontrolle. Dann kamen die Offiziere und sagten, Dokument, dann war man da im Nachttend und so weiter. Und so weiter, die Türen, die Türendrücke hängen manchmal schon ganz lose und so. Naja, und dann wurde das Hotel, es war am Bahnhof, wurde dann von russischen Offizieren besetzt. Und dann war ich erst mal untergebracht bei ganz fremden Leuten in irgendeinem Loch. Ich weiß gar nicht, war gar kein Fenster. Also es war schon sehr abenteuerlich. Und habe dann da noch weiter, ja, das die, ich glaube, ich habe noch weiter bitte. Dann habe ich was anderes gemacht. Dann hieß es, haben ja die Russen, die männlichen Verkehrspolizisten entlassen und Frauen eingesetzt. Das ist ja in Russland so. Das machen ja immer Frauen. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber jetzt hat man ja Hampeln und so weiter. Also jedenfalls dachte ich, naja, man kann es ja mal versuchen. Und dann habe ich mich da gemeldet und es wurde dann, sagen wir mal, ein bisschen wurde man 6 Wochen instruiert, was man da machen musste. Mit mir hatten sie den Bock zum Gärtner gemacht, wirklich. Also man
warum? Hatte
ein gelbes oder eine, ja, ich bin dafür nicht geeignet. Also auf jeden Fall wurden wir auch eingekleidet, eine gewisse Uniform und man musste auf der Kreuzung 2 Stunden stehen. Es war dann Winter. Ja, es war dann schon 46 wahrscheinlich. Und man hatte schon eben dicke Schuhe an und stieg dann in riesige Filzstiefel und ging so auf dem. Also man konnte eigentlich auch mit diesem Korb die Arme heben. Man hatte ein gelbes Fähnchen, ein rotes Fähnchen. Und naja, dann hat man, es war ja hauptsächlich russisches Militär, das da fuhr. Wer hatte schon noch Autos, ne? Und die entlassenen männlichen Verkehrspolizisten, die standen an der Kreuzung und amüsierten sich über uns. Ja. Naja, das habe ich eine Weile gemacht. Und ich bin auch nach irgendwo zu sehen gewesen, in irgendeinem Film über die Gründung der DDR oder irgendetwas. Also jedenfalls, mein Mann später sagt, das bist du. Ja, ich hätte mich gar nicht erkannt nach so vielen Jahren.
Aber das klingt doch alles sehr hoffnungsvoll.
Ja, naja, auf jeden Fall, dann habe ich da vielleicht auch Herzstiche gekriegt, dadurch, das war alles so anstrengend. Dann machte ich, bei dem Bezirksamt, beim Gesundheitsamt, und da musste ich, bekam ich so bestimmte Straßen zugewiesen, musste bei den Leuten klingeln und sagen, darf ich mal in ihr Schlafzimmer geht, sollte da die Bettdecke zurückschlagen, ob sie Läuse haben. Ich hatte aber noch nie eine Laus gesehen. Aber auch nie eine gefunden. Naja, es war ein bisschen peinlich auch und so. So, nun ging es in Richtung Juni, also auf meinen Geburtstag zu. Man hatte inzwischen Leute kennengelernt, auch Flüchtlinge irgendwo. Also es kam mein 21. Geburtstag, damals wurde man dann volljährig, ne, mit 21. Und es war an dem Tag in Schwerin oder vielleicht überall in der DDR, weiß ich nicht, in der DDR gab es ja noch gar nicht.
SBZ.
Ja, genau, das hat so vorne. Da war wieder eine Impfung gegen den Typhus. Also die Russen sind ja mit Infektionskrankheiten ganz vorsichtig. Also es war schon wieder eine Impfung, da durfte auch keiner sagen, das möchte ich aber gar nicht und so weiter. Also, und da hatte, das war bei einem Arzt. Und der hatte meine Mutter gefragt, ob sie nicht auch kommen könnte, um, sagen wir mal, die Narben abzustreichen oder so. Sie kam also mit und ja, und ging dann ein bisschen früher nach Hause, weil sie meinen Geburtstag vorbereiten wollte. Ich weiß nicht, was sie da machte, wir hatten auch Leute eingeladen. Dann kam sie nochmal zurück und sagte, du sollst mal zur Polizei kommen, mach das, wenn du jetzt nach Hause gehst. Nun muss ich dazu sagen, vielleicht ein, sagen wir zwei Wochen vorher, wir hatten ein Zimmer da in einem kleinen alten Haus, da kamen zwei Russen in Zivil zu uns, klopften an die Tür, ich lag im Bett, war erkältet, guckten und fragten auch, wie lange ich noch krank sein würde und so weiter. Und als die weg waren, sagten wir, was wollten die eigentlich? Das verstanden wir gar nicht. Da hätten wir in der Nacht abhauen müssen. Aber wir haben überhaupt gar keinen Verdacht, was könnte das sein? Naja, also ich ging zur Polizei, dachte, warst vorher Verkehrspolizist, hast da irgendwas nicht abgegeben, vielleicht ist es, da waren die beiden. Da waren die beiden wieder in Zivil und sagten, komm mit. Da war ich weg.
Warum?
Dann ging ich hinter denen her, da kann er mir auch keiner helfen. Nicht? Bis in Schwerin, bis in das Viertel, das russisch besetzt war, mit Schlachtburg und so weiter, und kam dann da in einen Raum. Und da war ein Offizier am Schreibtisch. Und ich saß da so und gucke und sehe da einen Brief liegen. Da muss ich dazu sagen, dass meine Mutter, ich machte damals einen Kursus für Stenografie und Schreibmaschine mit und übte dann auch auf so einer uralten Schreibmaschine. Und meine Mutter bekam einen Brief mit einem Bericht über die Zustände im russisch besetzten Königsberg. Den hatte irgendjemand geschrieben, der da irgendwie rausgekommen war. Naja, den habe ich nun abgeschrieben und schickte ihn meiner Freundin nach Lübeck. Lübeck war englisch besetzte Zone. Sie hat den Brief gar nicht bekommen. Er war durch die Zensur gegangen. Und das war der Grund für meine Verhaftung. Also ich sah jetzt hier so und las nur liebe Lilo. Na, da wusste ich ja, worum es ging.
Können Sie sich erinnern, was ungefähr in dem Brief drin stand? Ne? Können Sie sich erinnern, was in dem Brief drin stand? Also war das
natürlich, es war beschrieben, wie es dort zugeht.
Wahrscheinlich kritisch?
Alles Mögliche beschrieben, nicht? Armbanduhren von hier bis oben, alles Mögliche. Und da mein Vater ja in Königsberg geblieben ist, war ja für uns hochinteressant. Und naja, nun sagte der dann, was schreiben Sie da?
Aber es war jetzt keine politische Veröffentlichung.
Nein,
also
es hatte jemand geschrieben, der da rausgekommen war, irgendwie auf Schleichwegen und schrieb jetzt die Zustände dort.
Ja.
Die wussten doch ganz genau, das stimmt.
Klar.
Das ist eigentlich auch so, sagen wir mal, finde ich schon fast tragisch, dass man sich gegenüber sitzt und jetzt, wie können Sie bloß sowas abschreiben und sowas. Naja, also was soll man dazu eigentlich sagen? Wie soll man sich da rechtfertigen? Ich habe dann
War Ihnen bewusst, dass das gefährlich sein könnte?
Das war mir schon bewusst. Also ich weiß, dass ich hier, es dauert auch so lange, und ich sagte dann, naiv. Nach einer Weile kann ich nach Hause gehen? Ich habe heute Geburtstag. Und da sagte der, Geburtstag hatte. Ja, wusste ja gar nicht, was mir bevorsteht. So. Naja, auf jeden Fall. Sag ich, ja, wieso? Ich sage, ja, vielleicht habe ich aus Dummheit das abgeschüttet. Ja, Dummheit. 12 Jahre zur Schule gegangen und dann Dummheit. Und so. Naja, und dann winkte er, kam dann ein Soldat mit Kalaschnikow und ich musste mitgehen. Da habe ich gedacht, ich werde jetzt erschossen. Aber da ist man dann auch, naja, ich weiß gar nicht mehr. Man denkt dann, schon. So. Und dann stiegen wir in einen Jeep und wir fuhren zum Gefängnis. Und da wurde man dann erstmal in so einem Büroraum, ne, da musste man alles abgeben, was man an Schmuck hatte, was man, Bänder, Schnürsenkel raus, Gürtel weg und so weiter. Und dann suchte der mit mir zusammen, guckte er überall durch die Spione, wo noch Platz war. Und schließlich kam ich dann in einen Raum, da waren schon 2 junge Mädchen und die dachten erstmal, ich wäre eine russische Ärztin. Ich war sehr gut angezogen, ich hatte mein einziges Schneiderkostüm in meinem Leben. Wir hatten da irgendwo auf dem schwarzen Markt einen Stoff gekauft und beim Schneider. Naja, und dann hatte ich eine Rotkreuzarmbinde um für diesen Impftag da beim Arzt. So. Und die waren auch erstmal ganz still. So, und dann kam man ins Gespräch, was haben sie denn gemacht? Und so, man sieht es nicht mehr damals. Und dann erzählte ich das und da sagten die, bekommen sie mindestens 12 Jahre dafür. Ja, was denkt man da?
Kann man gar nicht realisieren.
Man denkt, na, es wird schon nicht so sein.
Ja.
Anders geht es ja gar nicht. Naja, ich war jedenfalls 4 Monate da im Gefängnis. Die kamen dann weg, die bestimmt nicht entlassen. Dann war ich auch immer ganz alleine. Und dann schob man eines Tages ein langes, dünnes, völlig verweintes Mädchen zu mir, war immer so ein Jahr jünger, Edeltraut. Wir haben uns schnell angefreundet und waren auch eigentlich bis zu unserer Entlassung immer irgendwie in Kontakt. Im Gefängnis war es so, das ist ja heute auch alles anders, als ich mir vorstellen, wie heute Gefängnisse sind, das kann man überhaupt nicht verdanken. Es waren 2 Pritschen. Zuerst, als wir zu dritt waren, hatten sie mir da so was hingelegt, das ist so eine hucklige Matratze. Ein Eimer stand da und man wurde dauernd beobachtet. Nicht? Dauernd merkte man ja schon, der Spion bewegt sich wieder, man sollte auch nur sitzen. Naja, aber es gab eben, jetzt weiß ich auch nicht mehr, ich weiß noch nicht, das gab es immer dasselbe. Immer so eine Suppe mit Fischaugen. Also.
Man hat den ganzen Tag auf der Pritsche gesessen.
Also als ich mit Edeltraut dann alleine war, dann haben wir uns erzählt, die war ein adoptiertes Mädchen und kam aus ganz einfachen Verhältnissen. Und ich kam nur aus dem Arzthaushalt. Es gab so, also sie fand das alles hochinteressant und so. Und dann wurden wir geholt immer und sollten die Flure wischen. Das sah so aus, dass man einen Eimer bekam, eine alte Männerhose. Und der Eimer, was wir haben ja, das nie alles, kein Lappen, nicht? Also manchmal kam der Postler auch, spuckte immer so, naja, haben wir dann rumgewischt und so. Und wenn der weg war mit seinem Schlüsselbund, dann versuchten wir durch die Spione zu gucken, wer sitzt da. Und ich weiß, dass da in einem, guckt mich durch, da waren so 3 Männer, natürlich kahl geschoren, das war ja immer das Erste, dass die Haare wegkamen bei den Männern. Und die saßen da auch so vor sich hin und sangen Rosemarie, Rosemarie. 7 Jahre mein Herz nach dir schreibt. So. An einem anderen Tag sage ich, Elentor, guck mal da ein, ob die Männer da noch sind. Nein, da sitzt jetzt eine ältere Dame. Ich sage, es wird doch nicht meine Mutter sein. Es war meine Mutter. Mit Hut, nein, nicht mit Hut, aber ihr Hut war oben auf irgendwo, also ich kenne mir mit Hut. Sie ganz erschrocken, merkte ich auch wieder am Spion, ist was, Putti, Mutti. Und so, ja, was haben wir gemacht? Wir haben auf Toilettenpapier, seltsamerweise gab es Toilettenpapier, in einer Zeitung hätte man schon wieder was lesen können. Also haben wir dann geschrieben, was wir gesagt hatten bei den Verhören. Und dann so aufgerollt und dann bei nächster Gelegenheit eben wieder da durchgeschoben. Und sie schob dann zu mir, was sie geschrieben hatte. Einmal blieb das stecken. Na, das war also hochgefährlich. Es ging nicht vor, nicht zurück. Der Posten war schon zu hören. Na, irgendwie hat es noch geklappt. Und dann kam, also es war so 2 Monate nach meiner Verhaftung, hat man sie auch geholt. Ihr hat man nun vorgeworfen, sie hätte ja den Bericht gleich wegschmeißen können. Naja, also jedenfalls kam dann die Haupt, wie sagt man, Verhandlung mit Beisitzern, mit der Dolmetscher, mit 2 Beisitzern, auch wir beide da. Ich habe das Gefühl, dass wir denen sympathisch waren. So als Mutter und Tochter. Meine Mutter konnte auch sich gut so verteidigen, sagte, das müssen Sie doch verstehen, mein Mann ist dort geblieben, dass man interessiert ist, was ist da jetzt und so. Naja, also, dann hieß es, gehen Sie bitte raus, wir müssen uns besprechen und so weiter. Und dann wurden wir wieder reingerufen, mussten alle aufstehen. Und ich dachte doch, ich werde zum Tode verurteilt, ich weiß auch nicht, was man so gedacht hat und auch ertragen hat im Moment. Naja, dann hieß es dann, also wir haben uns das überlegt und so weiter, sie bekommen 10 Jahre Arbeitslager in Russland. Wir teilen das, jeder bekommt 5 und vielleicht in Kaliningrad. Das war so ein bisschen zynisch gemeint. So, dann zogen wir los und der Soldat, der uns nun, da konnte sie dann in unsere Zelle, der sagte dann nur, wie viel? 5 Jahre. Das ist gar nichts. So. Also jetzt kam meine Mutter nicht.
Also Sie glauben, dass das noch ein Geschenk war? Also
ja, das sind 5 Jahre, die anderen haben 20 oder was weiß ich. So. Also Edeltraut, ich weiß gar nicht, was die eigentlich gemacht hat, die hatte auch irgendwas gesagt, die hatte 10 Jahre. So, jetzt waren wir zu dritt in unserem Dex. Jetzt warteten wir nun weiter, noch 2 Monate, muss ich sagen. Nein, nach der Verhandlung war es vielleicht nicht mehr so lange. Also jedenfalls, dann hörten wir schon abends furchtbare Geräusche überall, Türen knallen und Schlüsselbatteln und so. Kamen sie auch zu uns, morgen früh Transport, alles fertig machen. So, naja, was hat man nur gesagt? Also Edeltraut hatte gesagt, oh, wir kommen nach Russland, wir müssen vorsorgen. Und wenn wir die Flur wischten, dann hatten wir da entdeckt, dass da eine Kammer war. Da waren so Regale mit Sachen von Leuten, Unterwäsche und dicke Socken und so weiter. Da haben wir uns dann bedient. Ne? Jeder Traut war so eher praktisch veranlagt. Schmissen die dann irgendwie über. Naja, also wir hatten so einiges angesammelt. Haben das dann in einer Decke verknotet. Und dann am nächsten Morgen mussten wir alle auf den Hof. Und sahen dann, dass noch 47 Männer waren, die wir ja vorher nie gesehen hatten. Und wurde nun alle, mussten die Decken aufmachen und zeigen, was sie da drin hatten. Und dann zogen wir dann Richtung Bahnhof in Schwerin. Wir 3 Frauen vorne und hinter uns die Männer, an jeder Seite ein Soldat. Tja, die Leute, die da zur Arbeit ging oder so, die haben sich zum Teil auch weggedreht oder so. Was sollten sie auch machen? Das war schon immer so, dass man auch wegguckt. Ne? Also wir kamen in Richtung Bahnhof. Da geht es ja so ein bisschen hoch. So. Und da stand ein Mann, der auch in dem Haus, in dem wir ein Zimmer hatten, auch als Flüchtling gewesen war. Der arbeitete nämlich auf dem Bahnhof und der hatte gemerkt, die haben da einen Zug vorbereitet. Vielleicht sind die dabei. Der stand da und dann habe ich nach vorne gerufen, 5 Jahre Russland. Das hat er gehört. Und dann, da wussten nachher unsere Angehörigen, dass wir nach Russland gekommen waren. So. Die Soldaten haben das natürlich gehört, guck was wie, aber naja. Und das war dann ein Viehwaggon, ne, so viel. Und dann fuhren wir los und dachten, nun, wir kommen nach Russland. Natürlich fuhr man auch mal durch eine Großstadt, naja, jeder Zug fährt in Städte. Und dann hielt der Zug plötzlich auf freier Strecke an. Wir mussten alle aussteigen. Soll ja keiner wissen, nicht, dass da ein Transport kommt, also auf freier Strecke. Und wir wandelten dann mit unseren Gimmeln hier auf Sachsenhausen, war mir überhaupt kein Begriff. Dann kennen wir, waren weit weg. Ja, vielleicht haben wir mal das gehört, den Ausdruck, aber dann hat man sich auch nicht weiter.
Es war auch schon so gewesen, dass Oranienburg hätte man vielleicht noch hören können.
Ja, aber nun.
Und eigentlich ist ja Sachsenhausen Oranienburg, aber man hat das also immer ganz bewusst nach kleinen Städten.
Ich hatte damals, das studierte ich schon, man hat sich verliebt, das waren alles ganz andere Probleme, ja, im Kriege da als nur nach. Naja, jedenfalls, das war uns nicht bekannt.
War keine Bildungslücke.
Also jedenfalls, wir wussten ja auch nicht, dass es Sachsenhausen ist. Also wir kommen, wanderten dann und hin und wir drei Frauen mussten uns nackend ausziehen. Ich hatte meine Mutter noch nie nackend gesehen. Das war früher so. So, die Sachen kamen alle in eine Desinfektion, bekamen wir ganz verräuchert, stinkend zurück. Und dann wurden wir auch untersucht, ob wir Filzläuse haben. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Waren also 20 Jahre auch Gefangene. Vielleicht waren es Ärzte, vielleicht waren es auch Pflegekräfte, die mit einer Pinzette und so weiter so. Und dann konnten wir uns wieder anziehen und wanderten dann auf eine Baracke zu. Damals war ja Sachsenhausen voller Baracken. Und die Baracke war vielleicht so zu 60% schon voll. Und da kamen wir dann rein und kamen da in einen Raum. Später nannte man das seltsamerweise Kammer. Da waren wir, glaube ich, 12 Frauen. Die anderen waren schon da, wir kamen dazu. Naja, Etagenbetten, oben 6, unten 6. Keine Strohsäcke und man hatte so 40 Zentimeter Platz. Das ist eine ganz große Nähe. Ja. Da war vorne war in dem Raum eine Toilette mit Waschbecken. Also ich kann es mir heute alles nicht mehr vorstellen, dass man es auch morgens da zurechtkam. Ne? Und so, aber wie das so ist, es bildete sich gleich eine Notgemeinschaft und man hat auch die Würde des anderen geachtet. Das Grundgesetz gab es noch nicht, aber es war so, dass man eben Rücksicht nahm, man siezte sich ja auch, das war ja damals auch so, meine Mutter wurde immer gesiezt. Wir haben später Freundschaften geschlossen, aber naja, und dann keine Verbindung zu außen. Kein Radio, keine Zeitung, wir durften nicht schreiben. Unsere Angehörigen wussten gar nicht, wo wir sind. So. Tja. So ist das. So ging das. Aber wo wir sind, wussten wir auch nicht. Dass wir in der Nähe von Berlin sind, naja, irgendwie hat man das dann, man hatte ja Kontakt zu wem? Zu den Soldaten, die da kamen und irgendwie was. Also wenn die jetzt Kontrolle kam, waren das wahrscheinlich Offiziere, nehme ich an. Dann, ja, Aber die Soldaten, wir hatten zwei Frauen in unserer Kammer, die sprachen auch Russisch. Und die haben ja dann ein bisschen was gefragt. Aber wie gesagt, vieles, was sich außenpolitisch entwickelte, das bekamen wir ja gar nicht mit. Wir haben nur, dann weiß ich noch mal, in der Ferne gesehen, dass da immer zu Flugzeuge landeten. Das war die
Luftbrücke.
Uns auch nichts darunter vorstellen. Nie eine Zeitung. Naja. Man hat sich so durchgeschlagen. Nicht? Die Menschen wollen überleben, reißen sich. Also ich besinne mich nicht auf jetzt Panikattacken oder Schreikrämpfe oder so.
Es war eine neue Form von Alltag.
Ich weiß nicht, jeder hat sich zusammen. Ich war noch mit meiner Mutter zusammen, das ist ja noch Glückste. Man hat sich da irgendwie arrangiert. Und dann gab es ja auch ein paar Veränderungen. Dann wurden wir mit den internierten Frauen zusammengelegt. Und dann entstand das Frauenbataillon. Da kamen wir in andere Baracken. Jetzt hatte jeder ein Bett und einen Strohsack. Es war nie großer Kontakt zu den Internierten. Irgendwie dachten die, ja, vielleicht sind was besser. Ich weiß es nicht. Also es war, naja, auf jeden Fall konnte man dann auch arbeiten gehen. Da war ich am Kartoffelkeller und auf dem Industriehof. Und ja, es bildete sich ein Leben. Irgendwie hat man sich ja, abgefunden. Immer in der Hoffnung, es wird ja irgendwas kommen. Es kann ja nicht so bleiben.
Ja.
Ja. Und dann bekam meine Mutter, wir hatten ja dann natürlich, das Frauenbataillon hatte auch einen Arzt, und zwar ein Italiener, das heißt eine ungarische Familie, Elimel Giamatti, die waren nach Italien gegangen, er hatte da auch studiert. Und er wurde der Arzt für das Frauenbataillon. Da gab es natürlich auch wieder Impfungen oder alle Frauen wurden auf Geschlechtskrankheiten untersucht und so weiter. Da stellte sich dann aus, dass die unter mir lag, dass die Syphilis hatte im zweiten Stadium. Die haben wir dann gar nicht wiedergesehen, die kamen dann woanders hin. Ja, wie die hygienischen Verhältnisse, ich meine, ich kann mir das heute auch nicht mehr so vorstellen. Wie war das da? Wir hatten ja gar kein Desinfektionsmittel oder wir haben unsere Essnäpfe doch in diesem kleinen Waschbecken da kalt abgewaschen. Ich glaube, das war manchmal sich ein bisschen Sand auf den, vielleicht auf den Lappen machte, ein bisschen zu kratzen, weiß ich nicht. Zu essen gab es morgens eine Graubensuppe und dann kam so um 12 das Brot. Das war das Wichtigste. Dazu kamen auch zwei oder drei lange Messer mit. Und dann bekam jede Kammer ihr Brot oder zwei, weiß nicht, wie das war. Und ja, die Messer gingen dann so einrum. Und jemand, der gut schneiden konnte, nicht, der hat dann das eingeteilt. Und jeder durfte einmal eben der Erste sein, der sich jetzt ein Stück da aussucht. Man will die Kante oder was er dicker fand oder was weiß ich. Das Brot hat man dann eigentlich sofort völlig aufgegessen. Und dann kam die Suppe. Die war wirklich jahrelang. Es war immer die gleiche Suppe. Mit so einem Dosenfleisch und dann Kartoffeln und so. Die kamen in so großen Mülleimern. Diese großen, wie man sie heute noch hat, die großen Mülleimer, kamen die an die Suppe. Und dann gab es eben manche, die konnten gut auskennen. Einer hat dann gestampft, damit nicht das Dicke unten blieb. Und der andere, nur das Dünne, der hat immer zum Stampfen. Und dann gab es so einen Liter Suppe. Es war mir erstmal gar nicht gewohnt, einen Liter Suppe zu essen. Aber nachher, ja, es war auch schnell verdaut. Ja. Ich weiß, dass meine Mutter immer von dem Brot sich so ein paar Stückchen überschließt, weil sie sagt, nein, der warme Abend, so leer, richtet es oben. Da ging so ein Heizungsrohr durch. Dann legte sie das auf und jeder beneidete sie, dass sie dann nur noch ein bisschen Brot hatte. Naja. Und abends gab es nur Tee. Die ganze Zeit, die ganzen Jahre. Kein Salatblatt, kein Apfel. Nie Sport gemacht.
Hat das zum Überleben gereicht?
Und trotzdem hat man überlebt.
Hat man davon überlebt? Das klingt so, als ob das also kaum reicht.
Es ist wirklich erstaunlich. Ja. Aber nun eines Tages hatte meine Mutter so Halsschmerzen. Ja, gehen Sie doch mal zur die Ambulanz. Und so, das machte sie auch, kam gar nicht wieder. Sie hatte Diphtherie. Ja, woher, weiß ich auch nicht. Keiner hatte Diphtherie. Da kam sie in die Ambulanz oder in den Krankenbaracke. Und dann, ich weiß nicht, wie es ist bei Diphtherie, was man da bekommt oder so, man ist dann gelähmt. Ja, da lag sie da, die Wanze, es war ja jede Nacht kam die Wanze, nicht? Das war ja auch furchtbar. Konnte sich auch nicht kratzen. Aber sie wurde behandelt. Es kam dann irgendjemand, der hat sie elektrisiert oder faradisiert. Also sie wurde behandelt. Sie wollte auch da nicht in die Kalkgrube. Also sie hat sich da durchgekämpft irgendwie und hat das überlebt und ist immerhin 87 Jahre alt geworden. Ja. Ja, dann habe ich da meinen späteren Mann kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Er war in der Ausländerbaracke zusammen mit unserem Bataillonsarzt. Und der hat da die Autolackiererei geleitet oder beaufsichtigt. Er stand dann manchmal in der Tür, wir mussten dann da vorbeigehen, hat er dann mich auch gesehen und hat gesagt, ich werde dieses Mädchen heiraten. Wir hatten kein Wort gesprochen. So. Auf diesem Industriehof, wo ich damals arbeitete, da habe ich Anker gewickelt für Lichtmaschinen. Ich wusste gar nicht, was ich da mache. Wir saßen zu zweit in so einem Raum. Manchmal war die andere gar nicht da. Und da kam er dann, wenn er merkte, dass der Bataillon, also er muss mit dem Jeep weggefahren, weil er hieß Klujew, der war da. Ja. Dann, jetzt ist er eine Weile weg, jetzt versuche ich mal da hinten hinzugehen. Und kam er. Da ich schon ein bisschen Italienisch sprechen konnte, wir waren schon zweimal in Italien gewesen. Tja, also jedenfalls so entwickelte sich das, aber von Kennenlernen richtig, das gab es ja früher gar nicht. Das haben wir in der Ehe dann.
Erst geheiratet, dann kennengelernt.
Ja, und ich fand es so interessant. Es ist bald in diesem ganzen Elend, dass sich dann ein Mann so interessiert. Und so, naja, so ist es gekommen. Und wie gesagt, es ist lange her. Und wenn man etwas überlebt hat, dann ist es eigentlich wie ein Abenteuer.
Wenn man in den Rückspiegel guckt.
Es hat in mein Leben gehört. Ja, es ist... Vielleicht musste das so sein, ich weiß es nicht.
Können Sie sich erinnern, wie lange Sie in...
Ja, aber ich bin sehr behütet aufgewachsen, auch mit bestimmten Vorstellungen. Das macht man nicht, das tut man nicht, das darf man nicht oder so weiter. Oder man war auch schon jemand durch Geburt. Mein Vater war Professor da an der Uni, war Privatdozent. Es ging uns soweit gut. Allerdings in der Familie, ich hatte eine behinderte Schwester, da musste immer Rücksicht genommen werden auf sie und so weiter. Und sie musste auch geschützt werden, denn diese Menschen wurden ja auch abgeholt zur Untersuchung und gar nicht wieder. Nicht? Also da musste, ja. Aber sonst, und dann wird man plötzlich so ins Leben gestoßen und konfrontiert auch mit Menschen, die man sonst überhaupt nie vielleicht getroffen hätte. Also die eine Bekannte, die ich da kennenlernte, die war ja aus Oberschöneweide und wir blieben ja auch befreundet dann später, die hat ja niemals erzählt, nur ihren Mann. Ne? Kein Mensch wusste, wo sie gewesen war. Und dann später, als ihr Mann verstorben war, hatte sie irgendwie mit einem Kollegen eine Beziehung. Der hat dann mal gesagt, sag mal, woher kennst du diese Menschen? Sie hat es ihm nicht gesagt. Hat sich irgendwie rausgeredet. Ich wäre nie nach Oberschöneweide gekommen. Und die waren dann auch mit meinem Vater, weil der Mann richtig befreundet. Der sagte immer, mein Vater sagte, oh Gott, der hätte, wenn er eine Möglichkeit gehabt hätte, hätte er sonst was werden können. Naja, so war das. Ja. Die Leute haben nicht erzählt, wo sie waren. Ja, ich habe dann später mal...
Die Leute haben sowieso nicht viel erzählt, ne?
Naja, ich weiß nicht, ob uns gesagt wurde, wo wir, und das weiß ich nicht mehr. Meine Mutter ging natürlich nach unserer Entlassung.
Ich kann aber auch verstehen, warum die Leute nicht erzählt haben. Also sie haben einen Brief weitergeleitet mit einer Geschichte und was ihnen das gebracht hat, das haben sie gerade beschrieben. Also dass die Leute dann lieber den Mund halten und weggucken,
naja, also
ist ja nachvollziehbar.
Ich bin jetzt befreundet mit einem Mann und der sagt jetzt zu mir, sag mal, hier kommst du, dass du diese Leute kennst. Das ist so ein ganz anderes Level so und so weiter. Dann hätte ich doch gesagt, wenn man so und so. Ich habe dann später mal, als ich da war ich in der Reha, hatte ich gerne Oberschenkel gebrochen und so weiter, schrieb ich an diese Magder, wundert dich nicht, dass ich mich nicht gemeldet hatte, ich bin da und da, und dann bekam ich dort einen Anruf von einem, sagen wir mal, Neffen von ihr, und der sagt, Magda ist inzwischen verstorben und so, und da habe ich mal gesagt, wissen Sie überhaupt, wo wir uns kennen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das erstaunt nun, was wir zusammen erlebt hatten.
Der Mensch verdrängt.
Ich meine, wir haben auch nicht weiter darüber, natürlich, man blieb in Verbindung mit den Leuten, die man nun hier in Sachsenhausen kennengelernt. Ich kann überhaupt nicht mehr sagen, wie es in dem Jahr vor der Entlassung, ob es da etwas lockerer war. Das kann ich nicht mehr sagen. Wir müssen ja auch eingekleidet worden sein. Denn ich hatte...
Wie lange waren Sie in...
Na ja, immerhin waren es drei Vierteljahre.
Können Sie das Datum sagen, als Sie reingekommen sind und als Sie rausgekommen sind?
Ich bin im Oktober 46 und raus im Februar 15. Aber ich war ja schon im Juni verhaftet worden. Also natürlich haben die uns eingekleidet. Das kann ja nicht sein, dass man... Also es war ja eine Schneiderei dort. Und dann, ich hatte Fotos, die wir dann draußen machten, hatte ich ja eine richtig schöne Lederjacke an und eine Hose. Hosen hat man ja früher als Frau gar nicht getragen. Das war ja in der Hitlerzeit verpönt. Deutsches Mädchen kriegt keine Augen. Und da habe ich... Oh,
schön. Können Sie sich erinnern an den Tag, als Sie entlassen wurden?
Als ich entlassen wurde? Was haben Sie jetzt?
Also der Tag, als Sie aus dem Speziallager raus durften.
Also mein Mann, wir hatten uns ja verabredet, der wurde noch vor mir entlassen, meine Mutter war schon weg. Und wir haben einmal, wir waren dann schon so die Letzten, es wurde die Hälfte entlassen. Nach welchen Kriterien, das ging für sich nicht. Die andere Hälfte kam im Lager der DDR. Und die haben manchmal noch 4 Jahre gesessen. Auch wegen eines Briefes oder so. Ja. Naja, also wir haben dann einmal, wurden wir schon rausgefahren. Irgendwo auf freiem Gelände stand ein Zug, der aus Russland wohl gekommen war. Also irgendwie so ein... Es war furchtbar. Den sollten wir sauber machen. Da war alles mit Stroh innen und so. Furchtbar. Ja. Also irgendwie so ein Transport. Und dann kam unser Tag. Und da weiß ich, dass wir zum Bahnhof Oranienburg natürlich gebracht wurden. Wir sollten also da hinkommen.
Also Sie wurden informiert, es ist vorbei, Sie können...
Ja, ja, das wussten wir nur schon eine Weile. Mhm. Ja. Und dann wurden wir da irgendwie, kann ich nicht mehr sagen, mit irgendeinem Fahrzeug zum Bahnhof Oranienburg gebracht und saßen dann da in der S-Bahn. Wir waren 4 Frauen und...
Mit Ihrer Mutter zusammen?
Nein, die war schon weg.
Die war schon vorher.
Die war schon zu meinem Vater gegangen in die DDR. Da hatten wir ja nun irgendwie rausgekriegt. Also es gibt ja immer Möglichkeiten. Ich meine, heute haben wir auch Tunnel gegraben oder sonst sowas gemacht. Also wir hatten irgendwie rauszukommen durch jemanden, der 3 Jahre nur hatte. Und diese Männer, die haben sie denn, die Soldaten, wenn sie mit ihren Lastern ausfuhren, vielleicht um was zu besorgen, vielleicht als Dolmetscher mitgenommen. Die dachten, die werden nicht fliehen, könnten sie erschossen werden, die warten schon jetzt auf ihre Adresse. Und denen hatten wir jetzt eine Adresse gegeben, das war unser Bademeister. Eine Adresse in Bayern gegeben und Sie sollten mal herauskriegen, ob mein Vater, ob der noch lebt und was der überhaupt da, ob der noch am Königsberg ist. Und der hat es wirklich geschafft, bekam raus, dass mein Vater, wie alle Deutschen, die da überlebten, wurden ja ausgewiesen aus Königsberg. Ich glaube, 48 oder mal. Die wurden ja alle ausgewiesen und kamen natürlich in die DDR. Und mein Vater war da inzwischen Amtsarzt in Meißen. Mit einer Schwägerin zusammen, seine beiden Brüder, er hat ihn dort noch beerdigt, aber das war eine Schwägerin, die ein Jahr in der DDR auf ihre Ausreise nach Hamburg wartete. In Hamburg war ihr Sohn. Ein Jahr saß sie da mit meinem Vater.
Es war nicht so ohne weiteres möglich, also, von einem Teil in den anderen zu kommen.
Die wartete darauf, dass sie zu ihrem Sohn nach Hamburg kam. Das dauerte ein Jahr. Naja, auf jeden Fall war er der Amtsarzt. Und dadurch erfuhr er auch, dass wir noch überhaupt lebten. Er hat ja dann auch noch aus Kaliningrad Karten geschrieben, auch mal einen Brief am Geburtstag meiner Mutter. Ich habe seit Monaten nichts gehört. Was ist mit Ihnen los? Sie müssen ja ein schlimmes Schicksal haben. Und meine Mutter, als sie dann wusste, dass er also in der DDR war, da hat sie ihm einen Brief auf Stoff. Und der wurde dann einem, der entlassen wurde, in die Jacke und das Futter genäht. Der ist jetzt hier im Museum. Ich finde, es ist eigentlich das interessanteste Zeitdokument. Was schreibt eine Frau da so? Ihr Mann, von dem sie jahrelang nichts wusste. Es ist auch nicht leicht, auf Stoff zu schreiben. Hatten Sie Angst, Hilfe da heute? Weiß es nicht. Muss ja die Tinte reingetrocknet. Also meine Mutter, wir hatten ja auch Nähnadeln, weil wir alles wirklich Schöne gemacht haben. Woher kamen die Nähnadeln? Man durfte ja nichts haben. Woher kamen Stricknadeln? Ich weiß das nicht mehr. Ob vielleicht sogar die russischen Posten waren. Alles Soldaten, die hier eingesetzt waren, die auch nie nach Hause durften, die haben alles Mögliche gemacht, gebracht oder so mal und sich da auch in Gefahr gebracht. Ne?
Es waren auch gute Menschen.
Also wirklich, es
gab solche und solche wahrscheinlich.
Es wird vieles heute mit Absicht nicht erzählt. Ich, zum Beispiel, es ist ja auch sehr interessant, dass wir bei unserer Unterlassung unseren Schmuck wiederbekommen haben. Wir waren was erstaunt im Umschlag. Also meine Mutter hatte ihre beiden Eheringe, 900er Gold und ich weiß nicht was. Und ich hatte auch so noch von meinem Konfirmationsschmuck manches oder so. Wir haben es wiederbekommen nach all den Jahren. wenn man das heute erzählt, dann heißt es, wir haben sie alles weggenommen. Ja, das war. Aber es war da eine gewisse Ordnung drin.
Ja. Sie wohnen dann zur S-Bahn?
Du weißt ja, du hast ja so einen Ring gehabt auch.
Wir haben eure Eheringe
und jetzt hat
eingeschmolzen und dann unseren gemacht. Und, ja.
Hat Matteo denn einen
Ring? Da muss ich jetzt kurz auch klären, wir sind hier nicht ganz alleine. Sie haben noch zwei, den Schwiegersohn, wenn ich jetzt mich recht erinnere, mitgebracht. Genau, und der wurde gerade ins Gespräch mit angezogen.
Also manches wird nicht erzählt. Hm. Manches will auch gar keiner hören, weiß ich nicht. Ich finde es ist schon erstaunliche Dinge, die auch in solch schlimmen Zeiten doch passieren. Ich habe aber erlebt im Gefängnis, als ich alleine war, ich war ja auch eine Weile da alleine, bis Edeltraud dann kam, dass es Schloss, und da kam der eine Russe, den nannten wir Dr. Paul, der hatte erzählt, er würde Medizin studieren, ein junger Mensch. Der kam rein und er hatte eine Birne, die hatte er angebissen. Und ich lag da auf meiner Liege, man sollte ja sitzen, und die legte er mir auf den Bauch und ging wieder. Hochgefährlich.
Für ihn.
Ja, wenn das irgendwie rausgekommen wäre. Das sind so Dinge, so menschliche Dinge, die da auch passiert sind. Ja. Die sind nicht alle böse.
Nee, das ist das immer ist so, ne?
Genauso.
Ja, es war zu allen Zeiten so.
Ja.
Dann sind Sie hier an den Bahnhof Oranienburg gebracht worden und sind einfach weggefahren?
Ja.
Wohin?
Also jedenfalls, als ich im Zug, wollte ich noch sagen, als wir da im Zug saßen und dann an jeder Haltestelle stiegen da Leute ein und erzählten sich und die fuhren in die Stadt und ich dachte immer bloß, ihr habt doch keine Ahnung, wo wir herkommen. Keine Ahnung, was wir erlebt haben, wo wir herkommen. Man hat ja nicht drüber gesprochen.
So war das. Haben Sie dann versucht, so schnell wie möglich aus der sowjetischen Besatzungszone rauszukommen?
Nein, ich blieb dann in West-Berlin, weil ich ja auf meinem zukünftigen Mann dann wartete.
Also nach West-Berlin ist man reingekommen?
Ja, das war ja keine Mauer, da war da ja noch, also es ging ja in meinem, wir wurden später immer von meinen Eltern unterstützt. Mein Vater hat dann noch als Arzt gearbeitet, dann war er, der wurde natürlich in der DDR, die haben den gebraucht auch. Der wurde auch angerechnet, die Zeit, die er als Arzt in Kaliningrad gearbeitet hat, ja dort gearbeitet. Er hatte einen Chef, Chef, der war Gynäkologe und schreibt auf einer Karte, ich habe einen sehr verständnisvollen Chef. Und das wurde ihm angerechnet. Und in der DDR bekam er die Höchstpension. Er hatte 800 Mark. Das war sehr viel Geld damals im Osten. Und als er dann tot war, bekam meine Mutter auch, ich glaube, die hatte 500. Das bekam sonst keiner. Es gab ja diese Intelligenzrente.
Es klingt fast so, als ob Sie so ein bisschen Ihren Frieden gemacht haben mit der Zeit. Also, Sie blicken nicht sehr verbittert auf die DDR oder auf das Spitz.
Ich kann darauf nicht verbittert blicken, weil es meine Eltern auch nie gejammert haben. Ja, die nahmen das so hin, die hatten alles verloren, die hatten vorgesorgt, die wollten
Sauber. Ich stelle mir vor, man würde mir Jahre meines Lebens wegnehmen und ich bin eingesperrt, weil ich eine Geschichte erzählt habe, die keine Lüge war, sondern die einfach eine Geschichte war, die man erzählen darf. Ich glaube, ich wäre sehr verbittert und...
Nee. Also das... Ich denke nie, warum passiert mir das? Ich denke eher, warum passiert es nur den anderen? Es gehört zu meinem Leben und ich habe es überlebt. Ja, und das ist ja, hat mein Leben ja auch geprägt. Ich kann heute manches nicht verstehen, worüber Menschen jammern, Gott, das kann ich nicht oder das steht mir zu, kenne ich gar nicht sowas.
Die Probleme, die sich andere wünschen, haben wir heute.
Also das sollte so sein. Was haben meine Eltern alles erlebt? Die haben nur zwei Kriege erlebt. Die haben x-mal alles verloren. Nicht? Die hatten das kranke Kind. Das, also schlimm, ja. Und,
ich finde es beneidenswert, was Sie für eine Einstellung zum Leben haben.
Trotzdem haben Sie eigentlich auch in der DDR. Ich meine, Sie hatten vorgesorgt, dass Sie im Sommer wollten Sie in unserem Haus an der Ostsee sein und im Winter in Athen oder Rom und Paris. Wo waren Sie? In der DDR. Und hatten alles verloren und konnten da nicht raus. Und als mein Vater versuchte, in West-Berlin vielleicht an der FU unterzukommen, und zwar für Geschichte der Medizin, das war so sein Fall, da wurde ihm gesagt, sie sind 10 Jahre zu alt. So. Dann wären sie sicher rübergekommen, aber so und hätte er hier nichts bekommen. Das Krankenhaus, in das er seine Krankheit gelegt hatte, war inzwischen in Köln. Die haben dann gesagt, Gott, jetzt kommen Sie, ja. So war's. Tja.
Jetzt war die Zeit, nachdem sie rausgekommen ist, und man denkt ja, zurück. Die,
also, da gab es nur andere Probleme, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Man hatte nichts, man war nichts. Ja, ich blieb dann, mein Mann ging nach Italien, musste sich da auch melden. Seine Mutter hatte jahrelang nichts gehört von ihm. Ja. Und hat versucht, dort irgendwie beruflich irgendwas zu machen. Der war ja auch im Konsulat beschäftigt gewesen, aber es war alles, ja, hieß dann faschistisch, was weiß ich. Also jedenfalls, er kam wirklich zurück zu mir. Er hätte sich gut verheiraten können in seinem Heimatort. Und dann haben wir geheiratet. Da hatte ich keine Geburtsurkunde. Es war mir alles gestohlen worden, weil es war schon schwierig. Und dann wurde mir die Volkszugehörigkeit abgesprochen. Die sollte ich später nachweisen. Ich meine, wenn etwas abgesprochen worden ist, muss man es ja gehabt haben. Später, als es mal, es gab mal eine Haftentschädigung, so in Arten, nicht? Das sind ja gar nicht. Die Deutschen haben ja keine deutsche. Ich habe auch heute noch die italienische Staatsangehörigkeit, aber das habe ich auch, mache ich auch meinem Mann zuliebe. Auf jeden Fall, es gab auch hier viel Schwierigkeiten. Aber, und von meinen Eltern wurde ich immer unterstützt. Die schickten dann Ostgeld, das habe ich dann auch getauscht. Und ja, auch später, als wir haben so viel von ihnen bekommen, ob Bettwäsche oder Geschirr oder was weiß ich, was wir brauchten. Für die Töchter hat sie meiner Mutter dann was nähen lassen dort und so. Ja, nee, ich kann überhaupt nicht sagen. Gegen die. Sie waren da, sagen wir mal, gut untergebracht in der DDR. Und mit anderen haben sich abgefunden.
Hatten Sie Angst, nochmal zurückzugehen in die DDR und vielleicht wieder eingesperrt zu werden? Das ist ja schon mal passiert.
Nee. Also wir haben dann allerdings, ich bin ja x-mal, denn dadurch konnten wir während der Mauerzeit ja überhaupt mal rüberfahren mit unserem italienischen Ausweis. Sonst konnte ja kein West-Berliner. Nicht? Also ich habe meine Eltern besucht und sonst hätten sie das gar nicht machen können. West-Berliner konnten ja gar nicht.
Später schon, ne? Also,
ja. Naja, das war schon ein Vorteil dann auch. Man musste dann allerdings, wenn man mal rüber wollte, musste man, also wenn die zu den Eltern wollten, die waren in Pirna. Dann fuhr mein Mann einmal rüber aus Berlin, beantragte das. Und dann dauerte es eine Weile, glaube ich, bis man es dann bekam. Und man musste auch immer umtauschen. Ne? Ich bin dann später auch oft in die rübergefahren, gerade um diese aus Oberschöneweide, diese Markt da auch zu treffen. Man traf sich dann an der Uhr am Alexanderplatz. Die Weltuhr.
Die Weltzeituhr.
Und das war dann so ein Treffpunkt. Und dann
Unter der Weltzeitung habe ich meinen frohen Heiratsantrag gemacht.
Dann waren wir so einen Tag zusammen, da sind wir in die, war um 3 Uhr immer in der St. Thebeskirche, vor allem ein Konzert um 3. Das gingen wir dann hin und saßen da beide und dann brachte sie mich zum Bahnhof und dann ging ich wieder rüber. Ja.
War es Ihnen, also haben Sie die Geschichte erst später angefangen zu erzählen? Weil, also Sie erzählen das mit so viel Milde und einem gewissen Verständnis und ohne Bitterkeit. Aber also wenn in meiner Wahrnehmung ist das ein Teil der Geschichte, wo man nur mit dem Zeigefinger sagt, pass auf, dass das nicht nochmal passiert. Also das ist, wenn man eine wahre Geschichte erzählt, für Jahre ins Gefängnis kommt. Und
Also wir haben zum Beispiel wirklich dann in der ersten Zeit sind wir geflogen. Wenn wir, ich weiß, das erste Mal, als wir nach Italien fuhren, da sind wir noch da geflogen. Da wollten wir nicht in die DDR fahren.
Das könnte ich verstehen.
Ja, hatte man, aber später musste mein Mann, der dann Handelsvertreter wurde, musste immer durch die, aber er hatte auch immer eine gewisse Angst. Also er hatte, man musste schon vorsichtig sein, Aber
Sie waren damals 19 Jahre. Wenn Sie heute einem jungen Mädchen von 19 Jahren begegnen und ihr etwas auf den Weg geben können, was würden Sie...
Ja, man muss einfach das Leben so nehmen, wie es kommt. Das ist wirklich das Wichtigste. Ja, dass man nicht sagt, das steht, also dieses, das steht mir zu oder das muss ich machen oder das machen alle, das ist schon ganz falsch, was alle machen.
Und wenn Sie einem...
Ich weiß nicht, ich bin nicht gläubig. Und trotzdem denke ich immer, dass mein Mann ein bisschen auf mich aufpasst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bei manchen Entscheidungen, die ich auch jetzt manchmal so treffe, oder dass er sagt, mach das nicht. Oder mach das so. Ja. Und das Leben ist einfach eine Aufgabe, glaube ich, die man lösen muss. Also ich bin ja auch so aufgewachsen, dass man früher sagt, du musst anständig durchs Leben kommen. Das ist das Wichtigste. Nicht das und das, musst du reich werden oder da hat man gar nicht so gedacht. Man soll anständig bleiben, so war es.
Frau Bellotti, ich würde das einfach so stehen lassen und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Mein Redeanteil ging gegen null. Das ist auch in Ordnung.
Das war ja gar kein Gespräch.
Eigentlich gar nichts, aber Sie haben alles gesagt, was ich mir gewünscht habe.
Ja,
und
das ist schön.
Deswegen dachte ich jetzt, ich will gar nicht unterbrechen oder so.
Ich wusste ja gar nicht, dass ich ein Ohr annehmen, wo ich, das wussten wir nicht. Wir wussten ja, dass das Sachsenhausen ist, aber es ist aber auch so lange her. Es ist hinterher so viel passiert, was auch andere nicht so erleben. Ich meine, plötzlich ist schon alleine die Ehe, ich nun aus Ostpreußen, mein Mann aus dem Süden, eine ganz andere Erziehung. Seine Mutter war eine arme Witwe. Ja, das ist schon unglaublich. Und trotzdem, und wir haben, das war auch schwierig, unsere Ehe. Aber bevor er gestorben ist, hat er gesagt, er würde alles wieder genauso machen.
Und Sie? Würden Sie auch
außerdem
alles?
Außerdem habe ich eine wunderbare Familie dann bekommen. Ja.
Hätten Sie den Brief nochmal geschrieben? Würden Sie den Brief nochmal schreiben, wenn Sie die Zeit nochmal zurückdrehen könnten?
Nein, das wirklich vielleicht nicht.
Das, ich meine, das ist also mit offenem Auge ins
das
Unglück,
ja,
das muss auch
das
nicht.
Muss ja nicht sein.
Ja.
Man muss ja nicht irgend sowas.
Ja.
Ja. Das war einfach, ich habe ja dabei gar nichts gedacht. Ich habe ja nicht bloß nur den einen Brief verschickt. Ich habe natürlich an andere Schulbekannte auch das geschickt, die nun auch im Osten waren. Irgendwo, glaube ich, in Gottumadielse. Komme ich jetzt nicht auf. Guck mal, man kommt manchmal auf manche Namen dann nicht.
Ist auch nicht.
Ja, und das habe ich dem ja nicht erzählt, sondern ich habe nur den einen Brief geschrieben. Übrigens haben wir ja die Akte bekommen. Das ist ja, war ja hier in Sachsenhausen jetzt eine, weiß nicht, ob sie noch ist, eine junge Wissenschaftlerin, Olga, die hat dann die das ist alles noch da, diese ganzen Prozessakten, die waren in Moskau und die haben sie wirklich bekommen, sind übersetzt worden ins Russische, ins Deutsche und Englische. Ich habe es nie gelesen. Es ist manches, ist auch nicht, ist nicht so. Und die Akte von meinem Mann ist in Omsk, die haben sie nicht bekommen. Die wäre mir viel interessanter gewesen. Was ich gesagt habe, weiß ich ja, wenn ich was ihm eigentlich vorgeworfen wurde. Die waren nur nicht zu kriegen. Das,
ja. Also zum Abschluss vielleicht noch den Hinweis an die Hörer. Sie haben die Geschichte erzählt als Augenzeugen, als Zeitzeugenbericht. Es gibt aber in Oranienburg tatsächlich auch ein wirklich gutes Museum. Auf dem Gelände des KZ Sachsenhausen und eben auch auf dem Gelände des Speziallagers ist ein Teil, der ist dem Speziallager gewidmet und da kann man auch ein paar Dokumente und Zeitzeugnisse sehen, die Sie auch selber auch erwähnt haben. Es ist ein gutes Museum und es gibt einmal im Jahr eine Zeremonie zur Befreiung des Speziallagers oder zum Ende des Speziallagers. Das ist auf dem Massengrab nördlich von dem Speziallager. Es gibt also viele Orte, die man in Oranienburg dazu besuchen kann. Und wenn man die Orte sieht, dann sieht man aber am Ende auch Zeugnisse, Steine, Reste von Häusern und Mauern. Und es ist schwer, sich hineinzuversetzen in diese Zeit und zu verstehen, was ist damals passiert. Und es ist umso schwerer, wenn man nicht die Geschichten kennt von Leuten, die sie vermitteln können. Das haben sie heute gemacht. Sie haben uns ein bisschen mitgenommen und ihre Geschichte geteilt. Und danke dafür, dass sie uns auch so einen Einblick gewährt haben in eine intime Geschichte. Es ist bestimmt auch nicht leicht, davon zu erzählen. Aber sie hatten mal eingangs die Frage gestellt, wen interessiert das? Und ich kann Ihnen versichern, dass das eine Geschichte ist, die unbedingt weitererzählt werden muss, weil junge Leute keine Vorstellung davon haben. Und ich habe selber Kinder und ich bin selber in einer Generation, die so ein bisschen überhaupt keine Idee mehr davon hat, was Krieg bedeutet, was Diktatur bedeutet. Und man nimmt es so vielleicht ein bisschen zu leicht, das Geschenk, was einem gegeben ist, also dass man das pflegen muss und dass man das erhalten muss, dass man das auch sich immer wieder neu erkämpfen muss, Demokratie und Freiheit und Wohlstand. Ihre Geschichte, die, finde ich, ist eine Geschichte, die dazu mahnt, nicht zu vergessen, das, was damals möglich war, was eine Realität war, die Sie als Realität beschrieben haben, das kann auch in Zukunft genauso wieder passieren, wenn wir nicht darauf Acht geben. Und deswegen ist Ihre Geschichte so wichtig und ich danke Ihnen, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben. Vielen Dank, Frau Bellotti. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Oranienburgerinnen und Oranienburger, liebe Gäste. Bleiben Sie gesund und bis bald.